Als Lesung hören wir auf Apostelgeschichte 2, die Verse 29 bis 36. Apostelgeschichte 2, 29 bis 36. Das ist ja aus der Predigt des Petrus am Pfingstfest. Ihr Männer und Brüder, es sei mir erlaubt, freimütig zu euch zu reden von dem Stammvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist unter uns bis auf diesen Tag. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass Gott ihm mit einem Eid verheißen hatte, dass er aus der Frucht seiner Lenden dem Fleisch nach den Christus erwecken werde, damit er auf seinem Thron sitze, hat er vorausschauend von der Auferstehung des Christus geredet, dass seine Seele nicht dem Totenreich preisgegeben worden ist und auch sein Fleisch die Verwesung nicht gesehen hat. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, dafür sind wir alle Zeugen. Nachdem er nun zu Rechten Gottes erhöht worden ist und die Verheißung des Heiligen Geistes empfangen hat von dem Vater, hat er dies ausgegossen, was ihr jetzt seht und hört. Denn nicht David ist in den Himmel aufgefahren, sondern er sagt selbst, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde hinlege als Schemel für deine Füße. So soll nun das ganze Haus Israel mit Gewissheit erkennen, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Wir erheben uns zum Gebet. Ja, lieber himmlischer Gott und Vater, schon vor 3000 Jahren hast du es durch David vorhergesagt, dass der kommen wird, der den Tod besiegt, auffährt und sich zu Rechten deiner Majestät setzt, auf den Thron der Macht, auf den du uns heute miteinander den Blick richtest, damit wir uns nicht von den Scheinmächten der sichtbaren Welt, auch nicht von den Halbmächten der unsichtbaren Welt, täuschen, in Furcht und Schrecken versetzen lassen, sondern dass wir miteinander in diesem Gottesdienst und durch dein Wort geleitet auf den einen Thron der Macht schauen, von dem aus alle Geschicke der sichtbaren und unsichtbaren Welt gelenkt, geleitet und begrenzt werden. Dir sei Lob und Dank, Herr, dass wir dich kennen dürfen, der auf diesem Thron sitzt, Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland. Und dass du unser Leben auch in diesen irren und bösen Tagen bestimmt sein lässt von der Ruhe und vom Frieden, von der Gelassenheit, von der Freude, vom Trost und der Geborgenheit, die kommt, wenn wir unseren Blick alle Zeit auf diesen Thron gerichtet haben. Dir sei Lob und Dank dafür. Amen. Ihr dürft wieder Platz nehmen. Und wir hören als Predigttextlesung in unserer Reihe über die Offenbarung, Offenbarung 4, das ganze Kapitel, das gar nicht so viele Verse hat, nämlich 11, Offenbarung 4, 1 bis 11, unter dem Thema der Thron der Macht. Nach diesem, so schreibt der Apostel Johannes, schaute ich, und siehe, eine Tür war geöffnet im Himmel, und die erste Stimme, die ich gleich einer Posaune mit mir reden gehört hatte, sprach, komm hier herauf und ich will dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Und sogleich war ich im Geist und siehe, ein Thron stand im Himmel und auf dem Thron saß einer. Um diesen Thron geht es heute, ganz entscheidend. Und der darauf saß, war in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich, und ein Regenbogen rings um den Thron, der glich in seinem Aussehen einem Smaragd. Und rings um den Thron waren 24 Throne, und auf den Thronen sah ich 24 Älteste sitzen, die mit weißen Kleidern bekleidet waren und auf ihren Häuptern goldene Kronen hatten. Und von dem Thron gingen Blitze und Donner und Stimmen aus, und sieben Feuerfackeln brennen vor dem Thron Gottes, welche die sieben Geister Gottes sind. Und vor dem Thron war ein gläsernes Meer gleich Kristall, und in der Mitte des Thrones und rings um den Thron waren vier lebendige Wesen voller Augen vorn und hinten. Und das erste lebendige Wesen glich einem Löwen, das zweite lebendige Wesen glich einem jungen Stier, das dritte lebendige Wesen hatte ein Angesicht wie ein Mensch und das vierte lebendige Wesen glich einem fliegenden Adler. Und jedes einzelne von den vier lebendigen Wesen hatte sechs Flügel, ringsherum und inwendig waren sie voller Augen und unaufhörlich rufen sie bei Tag und bei Nacht: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, Gott der Allmächtige, der war und der ist und der kommt. Und jedes Mal, wenn die lebendigen Wesen Herrlichkeit und Ehre und Dank darbringen dem, der auf dem Thron sitzt, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, so fallen die 24 Ältesten nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt, und beten den an, der lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und sie werfen ihre Kronen vor dem Thron nieder und sprechen: Würdig bist du, o Herr, zu empfangen den Ruhm und die Ehre und die Macht. Denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste und liebe Mitmenschen in Deutschland und überall, wo unsere deutsche Sprache verstanden wird. Die heutige Predigt ist mit dem Thema überschrieben: Der Thron der Macht. In dieser Formulierung steckt zweimal der bestimmte Artikel in der einen Zahl: Der Thron der Macht. Es gab und gibt ja viele Throne auf dieser Welt. Auch wenn man weithin die Monarchien und die Königtümer in vielen Ländern abgeschafft hat, das heißt ja, dass es die Throne nicht mehr gibt. Die werden nur meist dann von Unberufenen besetzt. Das ist ja immer das Problem. Wenn man klare, durchschaubare Machtstrukturen beseitigt, installieren sich heimlich neue, unklare und meistens auch sehr ungute Machtstrukturen im Hintergrund von Unberufenen und Unbefugten. Aber ob wir nun von heute nach, von Washington über Berlin nach Moskau oder Peking schauen, die EU-Zentrale in Brüssel oder die UNO in New York, oder ob wir zurückgehen in der Geschichte über den mächtigen Preußenkönig Friedrich den Großen oder den in Glanz und Gloria einst herrschenden Sonnenkönig Ludwig XIV., bei dicht betrachtet waren's eben alles nur Trönchen. Selbst Nebukadnezar, der König und Herrscher, dem Gott bescheinigt: Du bist das goldene Haupt aller Reiche dieser Welt. Größer als das Reich unter Alexander dem Großen, größer als Rom unter seinen Cäsaren, du bist der Bedeutendste. Aber auch Nebukadnezars Thron war doch nur ein Trönchen. Und um ihm das zu beweisen, und die Parallelen und die Bedeutung für heute sind sehr wichtig, um ihm das zu beweisen, lässt Gott ihn irre werden. Fällt mir eigentlich erst gerade jetzt so im Sagen auf. Wenn wir den Wahnsinn dieser Zeit anschauen, dann erleben wir etwas wieder von dem, wie Gott irre werden lässt. Diejenigen, die sich unbefugt auf Trönchen setzen oder vielleicht auch befugt auf Throne gesetzt wurden, aber sich selbst in der Anmaßung überheben über den, der auf dem einen Thron sitzt. Wie ein wildes Tier haust nun der mächtige Nebukadnezar in den Gärten seiner ausgedehnten Palastanlagen. Und der allmächtige Gott zeigt ihm damit: Lieber Nebukadnezar, so weit dein Reich auch reichen mag, vor mir bist du auch nur ein Niemand. Alle Geschicke dieser Welt wurden und werden weder in Babel noch in New York und schon gar nicht in Berlin entschieden, tröstlicherweise auch nicht von Gates, Soros, Schwab, Rothschild und Co., sondern auf diesem einen Thron der Macht, den uns Offenbarung 4 und dann auch die folgenden Kapitel der Offenbarung immer wieder in den Mittelpunkt rücken. Es gab und gibt nur einen wirklichen Herrschaftsthron im Himmel und auf Erden. Es gab und gibt nur eine wirkliche Macht im gesamten Universum. Und es ist auch nicht, wenn wir etwa an Star Wars denken und die ganze Esoterik, ein Kampf zwischen der guten und der bösen Seite der Macht. Nein, es ist nur die eine einzige Macht. Und wir haben entweder Teil an dieser Macht und gehören zur Seite des Siegers oder wir stehen auf der Seite der Verlierer, des Bösen. Jedes Jahr ist ja ein Feiertag in besonderer Weise da, uns diesen Thron der Macht vor Augen zu halten, das Himmelfahrtsfest. Es geht ja an Himmelfahrt nicht darum, dass Jesus die Erde verlassen hat, sondern darum, dass er die Herrschaft angetreten hat. Jetzt sitzt er zu Rechten Gottes, das Lamm mitten auf dem Thron. Wir werden diesem Bild in der Offenbarung, in dieser Realität immer wieder begegnen. Das Lamm mitten auf dem Thron. Auf diesem einen Thron der Macht, das Lamm, der Gekreuzigte. Deshalb ist dieser Abschnitt auch ein klassischer Himmelfahrtstext. Heute aber schauen wir uns genauer an im Rahmen der Auslegung der Offenbarung. Thema der Offenbarung sind ja wesentlich Ereignisse, die durchaus geeignet sind, uns Angst und Schrecken einzuflößen. Aufgrund dieser Tatsache war und ist die Offenbarung bei vielen, die sie nicht richtig einordnen können, oder auch bei denen, die auf der falschen Seite stehen, zu Recht dann ein ungeliebtes Buch, das man lieber im Regal verstauben lässt, weil es Panik auslöst. Tatsächlich zeigt uns die Offenbarung in sehr drastischen, erschreckenden, aber realen Bildern, welche Macht an Verführung, an unsagbar Bösem und Unterdrückung über die Menschheit hereinbrechen wird. Und wir sehen längst nicht mehr nur die schwarzen Gewitterwolken dieses Bösen am Horizont. Über uns sind längst die ersten Hagelschläge, Blitz und Donner hereingebrochen, wenn es auch erst der Auftakt ist. Das absolut menschenverachtend Böse muss auswachsen bis zur völligen Gerichtsreife. Wir erleben das. Lange Zeit scheint Gottes Geduld unendlich zu sein. Wir können deshalb auch heute nicht sagen, wie lange das noch dauern wird, bis der Zeitpunkt kommt, wo Gott dann ultimativ eingreift, wie viele Schlachten noch zu schlagen sind bis dahin, wie weit sich das Böse noch austoben darf, wie viele Monate und Jahre. Wir stehen, wissen ja nicht genau, wo wir im Ablauf dieser Ereignisse exakt stehen. Und die spannende Frage, wie viel wir als Gemeinde Jesu, als diejenigen, die zum Herrn gehören, von diesem ganzen Irrsinn auf dieser Erde noch miterleben müssen. Ich bete jeden Tag, es möge möglichst wenig sein. Ich gebe es zu, ich bin leidensscheu. Aber wenn das Maß des satanisch Bösen voll ist, wenn Gottes Geduld dann doch einmal zu Ende geht, dann brechen seine Gerichte mit unvorstellbarer Wucht auf der Menschheit nieder. Und eben immer in doppelter Weise, zunächst und vor allem so, dass Gott die gottlose Menschheit sich selbst überlässt und Satan. Ich denke, das ist das, was wir im Moment vor allem erleben. Gott hat sich weitgehend, noch nicht völlig, es kommen noch Menschen zum Glauben und so weiter, aber Gott zieht sich mehr und mehr aus dieser Welt zurück und überlässt diese Welt Satan und seinen Helfershelfern. Ganz zum Ende dieser Entwicklung, da sehen wir, denke ich, aber dann schon ein Umschwingen, nimmt das direkte Eingreifen Gottes und sein Kommen zum Gericht immer mehr zu. Und dann, wenn das deutlich wird, wenn es nicht mehr das Böse an sich ist, ich denke, wir können das auch in der Offenbarung dann sehen, wenn es nicht mehr das Böse an sich ist, das meint, mit seiner Bosheit die Menschen, die Schöpfung Gottes, die Ebenbilder Gottes in Staub und Schmutz treten zu können und sich selber aufbrüsten und aufblustern zu können, sondern wenn sie merken an den Gerichten, das sind ja nicht mehr die Katastrophen, die wir selber verursacht haben. Das sind jetzt ja Katastrophen, die eine ganz andere Wirkung haben, eine ganz andere Ursache. Dann schwinden ihnen die Sinne. dann sagen sie, ihr Berge fallt über uns, ihr Hügel deckt uns. Wer den Blick in dieser Zeit nur auf die äußeren Ereignisse richtet, der muss in der Tat vor Angst und Schrecken vergehen. Und deshalb öffnet Gott eine Tür im Himmel, damit wir vor allem das andere sehen. Und liebe Geschwister, das ist in dieser Zeit das ganz Entscheidende, dass wir diese Blickrichtung tagtäglich haben. Schulen, üben, nicht nachlassen. Vor allem, sag mal zu 99%, den Blick auf den Thron der Macht und nur zu 1% den Blick auf die Finsternis dieser Welt. Sonst werden wir auch mental, seelisch zugrunde gehen an dem Bösen, das schon gekommen ist und das noch kommen wird. Die Offenbarung öffnet uns an den entscheidenden Stellen, das ist ja der Aufbau, den wir im Weiteren immer wieder sehen werden, den Blick hinter die Kulissen. Kapitel 4 und 5 sind gewissermaßen dieser erste Blick im Blick auf das Weltgeschehen. Einen allerersten hat Johannes schon getan in Kapitel 1, da geht es aber um die Gemeinde, nicht ums Weltgeschehen. Den Herrn Jesus, den Gekreuzigten, den Menschensohn inmitten der sieben Leuchter. Hat ein anderes Thema, aber auch schon einen Blick in die unsichtbare Welt. Jetzt geht es um einen Blick hinter die Kulissen im Blick aufs Weltgeschehen. Vor den Siegelgerichten in Offenbarung 6. Es gibt ja viele Aufklärer, die versuchen auch den Blick hinter die Kulissen. Die sind den Illuminaten und Freimaurern auf der Spur. Dem Bohemian Club, dem Weltwirtschaftsforum von Klaus Schwab, den Bilderbergern, den Satanistenzirkeln, den Finanzeliten um Rothschild und Rockefeller und nicht zuletzt den düsteren Machenschaften von Franziskus und dem Vatikan. Ja, überall da und wohl noch an einigen Stellen mehr werden wir Drahtzieher des Bösen auf dieser Erde vermuten dürfen und hinter ihnen den Fürsten der Finsternis. Aber das alles ist immer noch relativer Vordergrund. Der wirkliche Hintergrund, der einzige echte Drahtzieher der Geschicke, wird Johannes gezeigt. Der Ort, an dem die Geschicke der Menschheit entschieden wird, der Thron des Allerhöchsten. Alles andere ist davor letztlich Vordergrund, trivial. Es hat uns nun ja schon vieles getroffen und noch Böseres wird kommen. Denken wir an den Zusammenbruch des Rechtsstaats, den Corona-Terror mit ziemlich sicher fortlaufender Erfüllung des Straftatbestands der Nötigung durch die Unrechtherrschenden und ihre Vasallen. Ich betone ja immer wieder, es hat nichts mit Recht zu tun. Es hat nichts mit Gesetz zu tun, große Teile dessen, was wir erleben. Es ist ziemlich sicher nahezu alles strafrechtlich relevantes Geschehen der Nötigung. Durch die Unrechtherrschenden und ihre Vasallen und letztlich wohl jeden, der dieses Unrecht mit umsetzt. Wir sehen den umfassenden Entzug unserer grundgesetzlich garantierten Freiheitsrechte, die Missachtung unserer Menschenwürde, den Klimaterror, die grenzenlose Überschuldung, die Umschichtung gigantischer Geldmengen aus den Taschen der Völker in die Taschen von ganz, ganz, ganz wenigen Superreichen. Und so weiter und so fort. Und all das dient vor unseren Augen zum Ausbau einer totalitären, antichristlichen, weltumspannenden Macht, von der die Offenbarung redet und das nicht erst in Zukunft irgendwann kommen wird, das vielmehr spätestens seit Beginn des Corona-Terrors ganz konkret begonnen hat zu entstehen. Und um uns das rechte Verständnis dieser Ereignisse zu vermitteln, wechselt dann die Offenbarung immer wieder vom Blick von dem, was äußerlich sichtbar in dieser Welt geschieht, zum Blick durch die eine Tür, die aufgetan war in den Himmel. Und zwar interessanterweise immer zuerst der Blick in den Himmel. Das ist entscheidend. Immer erst der Blick in den Himmel. Und dann wird entfaltet, was von dort aus initiiert oder zugelassen, auf jeden Fall gelenkt, gesteuert, begrenzt wird. Und dieser Blick bewahrt vor Hilflosigkeit. Er stellt vor allem alles ins richtige Lot. Mit Kapitel 4 beginnt die Zukunftsschau der Offenbarung, Ab jetzt wird Johannes und uns gezeigt, was in Zukunft geschehen wird. Zukunft von Johannes aus betrachtet. Für uns ist es ja schon mindestens in Ansätzen Realität, Gegenwart. Und da ist nun ganz wichtig, dass der Herr dem Johannes und uns sagt, nicht einfach das und das wird geschehen, sondern er zeigt uns als erstes den Thron der Macht und sagt uns, von hier aus werden alle Ereignisse gelenkt. Vers 1, ganz wichtig, und ich werde dir zeigen, was nach diesem, das schauen wir nachher gleich noch an, geschehen muss. Geschehen muss. Da ist ganz wichtig das Wörtlein muss. Was der Herr dem Johannes zeigt, das geschieht nicht, weil irgendwelche Menschen und Mächte das so gewollt, geplant und durchgesetzt hätten. Es geschieht, weil es geschehen muss, von Gott her. Diese Ereignisse können wohl durch unsere Gebete und Umkehr zu Gott verzögert werden. Sie können durch Gebet und Umkehr vielleicht in Details und Fragen, wo sie wie heftig wen treffen, noch in bestimmten Grenzen veränderbar sein. Ich betone immer wieder, für Fatalismus, blinde Schicksalsergebenheit oder gar Resignation gibt es im christlichen Glauben nie einen Grund. Nie. Aber im Wesentlichen sind diese Ereignisse von Gott beschlossen und werden eintreten, so oder so. Am Grundsatz werden wir nichts ändern. Es muss so geschehen. Denn letztlich führen nicht Menschen, sondern Gott selbst diese Ereignisse herauf und kein Mensch und keine Macht kann sie verhindern und aufhalten. Weder Frau Merkel noch Klaus Schwab noch die Familie Rothschild und auch nicht Satan. Niemand. Keine Macht der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und deshalb können wir zwar auf der politischen Ebene dagegen ankämpfen, ich betone aber immer wieder, jedes politische Engagement allein greift zu kurz, notwendigermaßen wesensmäßig. Denn die wirklichen Schlachten, die wirklichen Entscheidungen werden auf der geistlichen Ebene geschlagen und getroffen. Die Geschicke der Völker werden auf der geistlichen Ebene entschieden, auch das Geschick unseres deutschen Volkes. Wie schlecht oder wie gut es uns heute und in den kommenden Jahren als deutsches Volk geht, das entscheidet nicht Frau Merkel und auch nicht ihr Nachfolger im Kanzleramt. Das entscheiden auch nicht Schwab, Soros, Gates und Co. Das entscheidet unser Verhältnis, unsere Stellung zum lebendigen Gott und nichts und niemand sonst. Denn Gott allein lenkt die Geschicke wirklich. Das ist ein gewaltiger Trost. Und dieser Trost steht im Zusammenhang mit der Verheißung von Römer 8, 28. Wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und liebe Geschwister, wenn ihr ein Wort von heute nach Hause nehmt, nehmt dieses Wort mit nach Hause. Und wenn ihr es nicht schon irgendwo hängen habt, druckt es ganz groß aus, hängt es dahin, wo ihr es jeden Tag sehen könnt, prägt es in eure Herzen ganz tief ein. Ich denke, es ist ein Wort, das wir für die kommende Zeit brauchen. Dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen müssen. Das kann nur sein, weil unser himmlischer Vater vom Thron der Macht alle Dinge so steuert, dass sie denen, die ihn lieben, zum Besten dienen. Und dass Gottes Kindern alle Dinge zum Besten dienen, das kann gar nicht anders sein, weil es auf dem Thron göttlicher Liebe entschieden wurde. Was für ein Trost. Wir dürfen jeden Morgen aufwachen mit der Gewissheit, Gottes Auge wacht vom Thron der Macht über mir. Ganz egal, wer vielleicht sonst noch ein Auge auf mich geworfen haben mag, im Guten oder im Bösen. Gottes Auge wacht vom Thron der Macht auf mir. Und er wird dafür sorgen, dass mir auch heute nichts anderes geschieht als das, was er mir in seiner väterlichen Liebe und Güte zugedacht hat. Was mir zum Besten dienen muss. Das gilt für jeden von uns ganz persönlich. Es gilt ebenso für das Schicksal der Völker. Die kommen hier zwar wörtlich nicht vor, wohl aber im Bild des gläsernen Meeres. Wir lesen Vers 6, und vor dem Thron war es wie ein Meer, durchsichtig wie Glas. In der biblischen Bildersprache steht das Meer in der Regel fürs Völkermeer, für die heidnischen, gottlosen Völker. Also nicht Völker in einem neutralen Sinne zunächst einmal, sondern für die heidnischen, gottlosen Völker der Welt. Eben im Unterschied zu dem einen Volk, das Gott sich aus Juden und Heiden berufen hat. Dieses Völkermeer wird üblicherweise sonst als tosendes und brausendes, schäumendes und damit aber auch undurchsichtiges Meer beschrieben. Denn in einem tosenden, schäumenden Meer kann man nicht wirklich reinsehen. Da reicht meistens schon ein leichtes Kräuseln der Wellen durch ein leichtes, laues Lüftchen und dann sieht man im Grunde nicht mehr wirklich rein. Etwa Jesaja 57, Vers 20, aber die Gottlosen sind wie das aufgewühlte Meer, denn es kann nicht ruhig sein, eben weil es vom Bösen getrieben ist, und seine Wasser wühlen Kot und Schlamm auf. Bezeichnenderweise wird es in der neuen Schöpfung Gottes kein Meer in diesem Sinne mehr geben. Offenbarung 21, Vers 1, und ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, wir reden jetzt nicht vom tausendjährigen Reich, sondern vom neuen Himmel und der neuen Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde waren vergangen und das Meer ist nicht mehr. Gott hat ja nichts gegen Wasser. Im Gegenteil, auch im neuen Himmel, im neuen Jerusalem wird es ja Wasser geben, der Strom des Lebens. Aber das Meer eben, das Völkermeer, das Gottlose, das gibt's nicht mehr. Gottlose Völker sind da nicht. Ein Meer im Sinne von Ozean könnte es auch im neuen Himmel und der neuen Erde durchaus noch geben. Wir haben in diesem Meer vor dem Thron Gottes also das Völkermeer zu sehen. Hier ist es ruhig, durchsichtig, gläsern bis auf den Grund. Warum? Aus unserem Blickwinkel betrachtet sind die Völker ein brausendes, tobendes Meer. Brauchen wir nur in die Zeitung oder ins Fernsehen zu sehen, dann sehen wir, wie es braust und tobt und Unrat ausschäumt. Und etwa der Judasbrief, der über die Verführer interessanterweise auch in der christlichen Gemeinde schreibt, ganz wichtig. Wilde Wellen des Meeres, die ihre eigene Schande ausschäumen, was Judas damit am Rande auch sagt. Diese Leute gehören tatsächlich nicht zur Gemeinde, sonst könnte er sie nicht als wilde Wellen des Meeres bezeichnen. Es sind gottlose Heiden, auch wenn sie vielleicht in der Gemeinde noch so fromm tun. Man erkennt sie an ihren Taten. Wenn wir also von unserem Standpunkt aus schauen, wir sehen Wildheit und gottloses Toben in der Welt und in der Gemeinde, und neigen dann auch dazu, uns davon beunruhigen zu lassen. Gott sitzt ganz gelassen auf seinem Thron. Von ihm aus stellt sich das ganz anders dar. Vor ihm ist die Völkergeschichte durchsichtig, ruhig, klar wie Kristall. Er ist derjenige und der Einzige, der die Wirren der Menschheitsgeschichte durchschaut bis auf den tiefsten Grund. Und da kann sich auch keiner verstecken. Übertragen auch nicht an der tiefsten Stelle des Marianengrabens. Sein Blick reicht messerscharf bis in den letzten Winkel, auch da unten. Vor ihm liegt alles Geschehen der Völker und ruhig und durchsichtig da, denn es geschieht alles genauso, wie es geschehen muss. Das ist ein Bild für unvorstellbare Souveränität und Macht. Das im Grunde eben auch gleichzeitig ausdrückt, was wir schon gesagt haben, dass all diese Völker vor Gott gar nichts können, wenn er nicht will. Da kräuselt sich ohne ihn nicht das winzigste Wellchen. Und mit ihm brauchen wir auch vor der vierten Welle keine Angst zu haben. Also ein Bild unvorstellbarer Souveränität, für die mit keinem menschlichen Wort zu beschreibende Überlegenheit Gottes. Aber auf diesen souveränen und überlegenen Gott will man heute nicht mehr hören. Und so sehen wir leider mit eigenen Augen, wie sich der Mensch seinen eigenen Untergang schafft, persönlich, in Europa, weltweit. Wann wird das geschehen? Vers 1 sagt, und ich werde dir zeigen, was nach diesem geschehen muss. Diese Formulierung hatten wir schon in Offenbarung 1,19. Manche Übersetzungen geben es leider verschieden wieder. Es ist im Griechischen beides exakt die gleiche Formulierung. Meta tauta nach diesem Johannes Offenbarung 1,19. Schreibe, was du gesehen hast, was ist und was nach diesem geschehen soll. Johannes 1,19, Offenbarung 1,19. Wir haben also eine Dreigliederung. Interessanterweise gehen die meisten Ausleger der Offenbarung weder hier noch dort auf dieses nach diesem wirklich ein. Diejenigen, die es tun, sehen einhellig eine klare Dreiteilung. Was du gesehen hast, ist Offenbarung 1, nämlich die Schau des Menschensohns inmitten seiner Gemeinden, die dann die 7-Cent-Schreiben einleitet. Das ist dann das Zweite. Was ist die 7-Cent-Schreiben, Kapitel 2 und 3 der Offenbarung, die Zeit der Gemeinde? Und was nach diesem geschehen soll, Offenbarung 4 bis 22. Nach dieser Einteilung würden die 7-Cent-Schreiben die Zeit der Gemeinde umfassen. Das, was ist, Offenbarung 4 folgende, würde dann zeigen, was nach diesem, nämlich nach dem Zeitalter der Gemeinde, geschehen muss. Es ist ein bedenkenswertes Argument für die Vorentrückung, wobei wir nicht wissen, wie weit sich diese Zeiten überlappen können oder messerscharf abgegrenzt sind. Derjenige, der auf dem Thron sitzt und dies alles lenkt, wird nicht wirklich beschrieben. Seine Herrlichkeit im Bild des Jaspis und so weiter, der Regenbogen wie ein Smaragd, grün. Grün hat schon irgendwie eine besondere Bedeutung, gell? Man weiß ja auch, psychologisch beruhigt es. Grün die Farbe der Hoffnung, grün die Farbe der Natur, die vorherrschende. Grün an dieser Stelle der Regenbogen. Er ist das Zeichen der Barmherzigkeit Gottes und seiner Gnade. Ich denke, es ist schon interessant und wichtig, dass gerade an dieser Stelle auch dieser grüne Regenbogen erwähnt wird. Es ist ja die Zeit des Gerichts, die jetzt hereinbricht. Danach dieser Thronschau Offenbarung 4, 5 mit den vier Reitern, den Siegelgerichten. Aber es zeigt uns nochmal, Gott möchte nicht richten, sondern retten. Auch mitten in den letzten und brutalsten Gerichten bleibt Gott in seinem Wesen der, der im Grunde doch Gnade will. Nur nehmen die Menschen sie dann nicht mehr an. Sie verweigern ihm hartnäckig Ehre und Anbetung. Ganz anders im Himmel, dazu leiten die vier Gestalten über, die inmitten des Thrones und rings um den Thron sind. Da sehen Sie, das fiel mir erst eigentlich nochmal bei der Lesung vorhin auf, in einer rätselhaften Weise an beiden Punkten. Ich habe beim Lesen mal kurz gestutzt, da ist mir es erst richtig aufgefallen, dass die auch mitten auf dem Thron sind, denn da ist eigentlich Gott selber und das Lamm mitten auf dem Thron. Trotzdem sehen wir in ihrem Amt, dass sie nicht göttlicher Natur sind, denn sie beten nur an, aber sie sind ein interessantes Bindeglied des Zentrums dieses Throns der Macht. Sie sind mitten auf dem Thron und doch zugleich um ihn herum, ringsumher. Rätselhafte Wesen, die dem Thron der Macht am nächsten sogar irgendwie wesensmäßig mit ihm verwoben sind. Der verwendete Begriff Zoar heißt eigentlich wörtlich einfach Lebende, bezeichnet entweder Tiere oder Rätselwesen, die irgendwie weder Mensch noch Tier sind, irgendwie in ihrem Sein nicht richtig greifbar, definierbar. In diesem Fall sind es wohl mächtige Engelwesen. Mit ihren Augen ringsum, den sechs Flügeln und vier Gesichtern, haben sie Ähnlichkeiten zu den Seraphim und Cherubim, ohne der einen oder anderen Gruppe vermutlich eindeutig zugeordnet werden zu können. Engel gehören wesensmäßig aber nicht zu Gott, sondern zur geschaffenen Welt. Ich denke, das ist wichtig. Und so sind diese vier Engelwesen die höchsten Vertreter der gesamten geschaffenen Welt, der unsichtbaren wie der sichtbaren Welt, am Thron Gottes. Und sie zeigen, wozu eigentlich die gesamte sichtbare und unsichtbare Welt berufen ist, zur Anbetung. Ihre Gesichter repräsentieren vier der edelsten und kraftvollsten Wesen der irdischen Schöpfung, den Löwen, der in Babylon verehrt wurde, den Stier, der als Zeichen der Fruchtbarkeit und Kraft in Ägypten verehrt wurde, den Menschen als die Krone der Schöpfung in der griechischen Antike und im modernen Humanismus vergottet, bis er in den Staub getreten wird von den Philanthropen. Und schließlich den Adler, der die römischen Feldzeichen zierte, auch das deutsche, bevor man den stolzen deutschen Adler durch das ungestalte Brathähntel ersetzte und letztlich wohl das ganze deutsche Volk damit verspottete. Ich vermute da nicht nur künstlerische Einfalt, vermute da schon ein bisschen böse Zielsetzung. Aber diese mächtigen Wesen am Thron Gottes und obwohl sie mitten auf dem Thron sind, das macht den Unterschied zum Lamm Gottes, das auch mitten auf dem Thron ist, das wird angebetet. Aber diese vier Wesen am und auf dem Thron und mitten im Thron werden nicht angebetet, sie beten an den, der auf dem Thron sitzt. Sie vertreten die Schöpfung, die dem Schöpfer die ihm gebührende Ehre zukommen lässt. Da ist eigentlich der Himmel, der Thronsaal, ist ja ein Abbild, eine Realität dessen, wozu Gott die ganze Welt geschaffen hat. Was da geschieht, das ist das, was von Ewigkeit her gedacht war und was sich in Ewigkeit auch erfüllen und vollenden wird. Der Rest ist Zwischenspiel. Sie lassen als Vertreter der gesamten Schöpfung, der sichtbaren und unsichtbaren Welt, dem Allmächtigen die ihm gebührende Ehre zukommen. Auf Erden erleben wir das exakte Gegenteil. Es ist ganz wichtig, gerade wenn wir beim Stichwort Schöpfung sind. Wenn wir den Genderwahn ansehen, da geht es um nichts anderes als die göttlichen Schöpfungsordnungen und er schuf sie als Mann und Frau. Der Genderwahn ist nichts anderes als ein absoluter Generalangriff auf diese Schöpfungstatsache und damit auf den Schöpfer selbst. Oder die Genspritzen. Und wenn wir die letzteren, die Genspritzen, dann noch unter dem Stichwort Transhumanismus betrachten, ich will da gar nicht weiter ins Detail gehen, dann erleben wir einen Aufstand der satanisch gesteuerten Mächte auf dieser Welt gegen den Schöpfer auf dem Thron. Um nichts anderes geht's letztlich. Seine Schöpfung wollen sie mit einem Great Reset praktisch zunichte machen, nach ihren eigenen Vorstellungen umgestalten und neu starten. Das ganze Finanzielle, Materielle, Medizinische und so weiter, das ist eigentlich mehr Beiwerk. Das ist nicht das Zentrum, um das es geht. Es ist ein historisch nie dagewesener Kampf, vielleicht seit Genesis 6, als die gefallenen Engel sich mit den menschlichen Töchtern verbunden haben. Vielleicht hatten wir damals noch was Ähnliches und das hat in der Sintflut geendet. Ich denke, da haben wir eine Parallele. Aber seit dieser Zeit hatten wir einen derartigen Kampf um die Schöpfung gegen den Schöpfer nicht gesehen. Die gesamte Schöpfung, darum geht's, soll ihrem eigentlichen Daseinszweck Gott zu verherrlichen, entrissen unter Totalherrschaft Satans unterworfen werden. Liebe Geschwister, in keinem geringeren Kampf als diesem stehen wir heute. Und wir stehen schon drin. Der hat schon begonnen. Der beginnt nicht irgendwann. Der hat schon begonnen. Das absolute Gegenbild und den wesentlichen Daseinszweck, wie gesagt, sehen wir in diesen vier mächtigen Lebewesen vor dem Thron. Nur in einer einzigen Funktion treten sie auf in der Anbetung und Verherrlichung Gottes. Tag und Nacht, sagt uns Johannes, so sieht er's, sind sie damit beschäftigt, Gott die Ehre zu geben. 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Tag und Nacht. Sie hören Tag und Nacht nicht auf zu sagen, heilig, heilig, heilig ist Gott der Allmächtige, der da war und der da ist und der da kommt. Das dreifache Heilig dem dreieinen Gott, der da war und ist und kommt, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft in seiner Hand. Wobei auf dem Kommt für uns besondere Bedeutung liegt, wir haben einen Herrn, der kommt, um sein Reich zu vollenden und uns zu sich zu holen. Und auch bis dahin, er ist eben nicht nur der, der irgendwann kommen wird, am Ende der Zeit. Er ist der, der täglich kommt mit seiner Liebe und Hilfe und deshalb auch im Griechischen wörtlich hier der kommende Partizip. Er ist immer schon ein Kommender, einer, der unterwegs ist zu uns. In dieses Lob Gottes stimmen dann die 24 Ältesten um den Thron mit ein. Sie sitzen um diesen Thron der Macht auf 24 weiteren Thronen. Sie verkörpern die Heilsgemeinde des Alten und Neuen Bundes. Es gibt auch andere Auslegungen, von denen hat mich keine einzige bisher auch nur ansatzweise überzeugt. 12 für den Alten Bund, für die 12 Stämme Israels, 12 für den Neuen Bund, die 12 Apostel der Gemeinde Jesu. Das entspricht auch exakt Offenbarung 21,12. Dort wird uns das himmlische Jerusalem beschrieben. Es hat 12 Tore, auf die die Namen der 12 Stämme Israels geschrieben sind. Die Mauer der Stadt hat 12 Grundsteine, auf ihnen stehen die Namen der 12 Apostel. Diese 24 repräsentieren die am Thron Gottes anwesende Menschheit. Wir können sagen die Gemeinde, aber im Grunde geht es ja um mehr, es geht ja um die Menschheit. Natürlich ist die Gemeinde. Aber die Gemeinde repräsentiert den Teil der Menschheit, der das Ziel erreicht hat. Den Teil der Menschheit, der seine Bestimmung nicht verfehlt hat. Der sich nicht in den Aufstand Satans gegen den Allmächtigen hat hineinziehen lassen und mit ihm untergehen wird. Deshalb tragen diese 24 Ältesten goldene Kronen. Das sind die Siegeskränze. Der Stephanos, der Siegeskranz, derer, die mit Christus über das Böse gesiegt haben. In Verbindung mit den Thronen sind sie dann auch Zeichen der Herrschaft. Sie wirken mit an Gottes Weltregierung. Ihre Schnepel, der jahrelang Leiter der damals geistlich noch so guten und klaren Berliner Stadtmission, sagte, Gott handelt in seiner Weltregierung in engstem Zusammenhang mit der erlösten Gemeinde. Die Gottesgemeinde hat eine viel größere Regierungsgewalt, als die meisten ahnen. Wir sollten sie schon jetzt durch unser Gebet tatkräftig einsetzen. Nochmal, ich hatte gesagt, die wirklichen Schlachten werden im geistlichen Bereich entschieden. Nicht auf Demonstrationen, bei Podiumsdiskussionen noch viel weniger. Auch nicht bei diesem oder jenem anderen politischen Hin und Her. Die wirklichen Schlachten werden im geistlichen Bereich geschlagen. Dort entscheidet sich auch das Geschick unseres Volkes. Und deshalb hier nochmal, gerade auch Christen sollten deshalb ihr Hauptaugenmerk nicht auf die politische Aktion richten, so gut und hilfreich diese ergänzend vielleicht sein mag, sondern aufs Gebet. Und legen wir doch einfach auch immer wieder Gottes Segen auf unser Volk und Vaterland. Mir wird das immer wieder wichtig, auch wenn ich weil zwischendrin Zeit habe, walken zu gehen, letzten Monate viel zu wenig. Solange wir auf dieser Erde sind, sind wir Bollwerk Gottes gegen das Böse. Jeder einzelne von uns. In jedem einzelnen von uns wohnt der Heilige Geist, ist der allmächtige Gott gegenwärtig. Wir sind Bollwerke Gottes gegen das Böse. Wir sind diesem Bösen nicht einfach ausgeliefert. Wir können in Gottes Macht und Kraft, soweit er will, immer sein Willen, der die Grenzen setzt, dagegen setzen. Solange wir nicht mitmachen und uns nicht ins Böse mit hineinziehen lassen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass die Gemeinde Jesu in diesen Tagen eine ganz klare Position hat und ein ganz klares Profil. Hier allerdings sehen wir die 24 Ältesten nicht bei der Fürbitte. Auch sie sind ganz aufs Lob Gottes eingestellt. Sie fallen nieder vor dem, der auf dem Thron sitzt und stimmen mit ein in die Anbetung Gottes. Und zusammen mit den vier mächtigen Engelwesen und beten den an, schreibt Johannes, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Sie sprechen, Herr, du bist würdig zu nehmen Preis und Ehre und Kraft, denn du hast alle Dinge geschaffen, und durch deinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Liebe Geschwister, Jedes dieser Worte ist gerade in der heutigen Zeit ein Paukenschlag. Und jedem dieser Worte wird gerade heute in dieser Zeit der Kampf angesagt. Ein Paukenschlag, Lob des Schöpfers und zugleich glasklare Ansage. Er hat geschaffen. Durch seinen Willen sind sie und wurden sie geschaffen. Ich bin deshalb zuversichtlich, dass der Allmächtige nicht lange zusehen wird, wie die satanischen Elemente in und an seiner Schöpfung herumpfuschen. Ich kann mir nicht wirklich vorstellen, dass er zulassen wird, dass sie aus dem Menschen, den er zu seinem Ebenbild geschaffen hat, beliebig lange transhumane Cyborgs machen. Sie werden es versuchen. Sie sind schon dabei. Wie weit sie hinter den Kulissen damit schon fortgeschritten sind, wissen wir nicht wirklich. Ich befürchte Schlimmstes. Aber sie fordern damit nicht uns heraus. Sie fordern den heraus, der auf dem Thron sitzt, der uns geschaffen hat. Und das ist der Kommende. Und auch wir, liebe Geschwister, jetzt wird es für uns ganz persönlich mit unseren Gottesdiensten elementar wichtig, treten mit unserem Singen und Beten mit ein in diesen himmlischen Lobpreis Gottes. Das ist was ganz Großartiges, wenn wir den Blick auf diese Szene richten. Da sind wir hoffentlich mit unseren Gottesdiensten, auch mit unseren Hausandachten, mit dabei. Und deshalb ist es so gotteslästerlich, wenn unter fadenscheinigen Gründen Gottesdienste und das Singen im Gottesdienst verboten wurde. Das ist keine Banalität. Das ist auch nichts, was uns ein bisschen Atem nimmt hinter der Maske und was uns ein bisschen Freude am Singen nimmt. Das wären triviale menschliche Aspekte. Mit dem Atem hinter der Maske durchaus gefährlich unter Umständen, aber immer noch relativ unbedeutend. Nein, hier geht es um mehr. Hier geht es um den Angriff auf Gott und die ihm zukommende Ehre. Hier versucht man, dieser Ehre das Wasser abzugraben, die Kanäle zu verstopfen. Um nicht weniger geht es dabei. Und deshalb kann auch jede Relativierung des gottesdienstlichen Singens nicht wirklich sinnvoll und geistlich empfehlenswert sein. Im Gottesdienst und auch im Gesang der Gemeinde, in der Musik, die Gott geschaffen hat, berühren sich Himmel und Erde. Der Kreis derer, die, wir stellen es uns ganz bildlich vor, die vor dem Thron sind, die vier Wesen in der Mitte der Thron, die vier Wesen, die 24 Ältesten auf ihren Thronen, die Menge der himmlischen Heerscharen, erweitert sich und wir treten mit dazu. Das gilt grundsätzlich für jeden Gottesdienst, überall, wo zwei oder drei versammelt sind im Namen Jesu und Gott loben. Da treten sie mit ein in diese Szene am Thron der Macht. Anbetend stehen wir in unseren Gottesdiensten mit vor diesem Thron und geben dem die Ehre, der uns geschaffen und erlöst hat, der uns und die ganze Welt dem Ziel und der göttlichen Vollendung entgegenführt. Deshalb ist übrigens auch das Glaubensbekenntnis im Gottesdienst so wichtig. Es geht dabei nicht um das Hersagen von auswendig gelernten Glaubensinhalten. Es ist ein Bekenntnis. Es geht darum, den Schöpfer als den Herrn, den einen einzigen Herrn, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt zu bezeugen. Und so ein Zeugnis ist jedes Mal auch ein machtvolles Geschehen in der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Das sind nicht einfach Worte, das sind gesetzte Realitäten. Was mich hier bei diesem Kapitel jedes Mal beeindruckt, ist die totale Konzentration des ganzen Geschehens auf den, der auf dem Thron sitzt. Alle miteinander ausgerichtet, konzentriert auf den einen. Und dabei warfen sie so wörtlich ihre Siegesgrenze nieder vor dem Thron. Und wir sehen an der anderen Stelle auch, sie werfen sich selber nieder. Also beides. Die 24 Ältesten erheben sich, werfen sich vor dem Thron zu Boden, werfen ihre Siegesgrenze auf den Boden vor dem Thron, Behalten Sie nicht eigenmächtig und stolz für sich auf dem Kopf. Sie wissen, es sind nicht Ihre Kronen, die Sie ohne und gegen Gott beanspruchen. Und die Väter haben gesagt, was du nicht zum Dienst hast, das hast du als Raub. Was du nicht zum Dienst hast, das hast du als Raub. Alles, was wir haben, das hat uns gegeben, dass wir es ihm zur Ehre wieder einsetzen. Ihre Kronen, Ihre Siegesgrenze verdanken Sie nur der Liebe und Gnade Gottes. Und damit rühmen Sie zu Recht nicht stolz sich selbst, sondern demütig den, der auf dem Thron sitzt. Im Inhalt des Lobs klingt schon das nächste wichtige Thema von Kapitel 5 auf. Da werden wir, so Gott will und wir leben, Ende August 29. dazukommen. Dazwischen, wie gesagt, habe ich Urlaub, werden wir 3 Sonntage Vertretungen haben. Liebe Brüder, die das Wort verkündigen, Kapitel 5, du bist würdig. Vers 9, dort. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen. Auch hier wieder das Grundthema der Offenbarung. Du bist würdig, die Herrlichkeit, die Ehre und die Macht zu nehmen. Viele streben nach Herrlichkeit, Ehre und Macht auf dieser Welt. Einer, Satan, wird zusammen mit dem Antichristen Gewaltiges aufbieten, um diese Herrlichkeit, Ehre und Macht an sich zu reißen. Aber das ist die Botschaft. Sehen wir dann Ende August noch genauer. Nur einer ist würdig. Nur einer, ein einziger. In der gesamten sichtbaren und unsichtbaren Welt, die Dramatik dieser Szene dann. Nur einer ist würdig, Christus. Und das wird hier immer wieder wiederholt, bevor nun dieser Kampf um Herrlichkeit, Ehre und Macht geschildert wird. Der geht dann los nach Kapitel 5 in Kapitel 6. Den Hufschlag der Reiter, wer hören kann, der hört ihn schon, der 4 Reiter, der apokalyptischen. Aber wir lassen uns nicht bange machen, auch wenn er dröhnt. Denn das Ergebnis, der Ausgang dieses Kampfes steht schon fest. Was für ein Trost für unseren Alltag. Wir lassen uns nicht bange machen, wir schauen auf den Thron der Macht. Wir wissen uns in seiner Hand. Und wir lassen nicht ab, ihm die Ehre zu geben, auch mit unserem ganzen Leben. Das ist wichtig. Nicht mit Worten, sondern mit der Tat. Darauf kommt es an. Nochmal Erich Schnebel. Früher von der Stadtmission Berlin, sagte, was muss es ein glückliches, zielstrebiges und eben auch zum Ziel führendes, inhaltsreiches Leben geben, das im Innersten befriedigt, wenn die gewaltige Hand Gottes unser Leben zielbewusst nach seinem Plan formen und auswerten kann. Nicht anders wollen wir, als auch uns in diesen Tagen ganz von Gott gebrauchen zu lassen. Ihm sei alle Ehre. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber himmlischer Gott und Vater, ja, wir danken dir, dass du uns in deinem Wort immer wieder den Blick weglenkst vom Irrsinn, vom Bösen dieser Welt, vom Toben und Schäumen des Völkermeers, dahin, wo alles ganz ruhig und glasklar liegt. Auf deinem Thron, auf den Thron der Macht. Und dass wir uns in dir auch als Gemeinde geborgen wissen dürfen, auch mit unseren Gottesdiensten, dass du deine Hände um uns hältst, dass du Sonntag für Sonntag deine heiligen Engel aussendest, dass sie um unsere Kirche, um unseren Gottesdienst Wache halten, dass du selbst beschützend, segnend deine Hände über uns und um uns hältst. Für die Geschwister, die hierher kommen, von fern und nah, anbefehlen dürfen, auf der Fahrt hierher, auf der Heimfahrt. Und auch all die Geschwister, die sonst mit uns verbunden sind, zu Hause sitzen, an diesen Gottesdiensten, Predigten teilhaben, mit uns auf dein Wort hören. Und auch all die anderen, die sonst dein Wort hören, von anderen Gemeinden, anderen Predigern, wo dein Wort recht und wahr verkündigt wird. Wir danken dir, dass wir alle miteinander schon heute repräsentiert sind an diesem Thron der Macht durch die 24 Ältesten. und mit ihnen immer wieder und täglich auch in unseren persönlichen Gebeten einstimmen dürfen in dein Lob und bekennen dürfen, ja, du allein bist würdig und auch du allein wirst sie nehmen, die Ehre, die Herrlichkeit und die Macht, und du lässt sie dir von niemandem nehmen. Und wir dürfen dich bitten, dass du uns und auch allen anderen und auch gerade denen, die sich manchmal ängsten lassen, in Panik, in Furcht, in Verzweiflung stürzen lassen durch diese bösen Ereignisse dieser Tage und die noch kommen werden, dass du uns Mut, Zuversicht und Kraft gibst. Dass wir doch genau das tun, was du uns geboten hast. All eure Sorge werft auf ihn. So wie uns Angst und Sorge und Verzweiflung ankommen mag, dass wir sie sofort nehmen und dir zu Füßen werfen vor diesen Thron der Macht. Und sagen, Herr, ich bin dein Kind. Herr, es ist deine Gemeinde. Es liegt nicht in meiner Hand, was daraus wird. Du bist verantwortlich. Du hast es in der Hand. Du musst dafür sorgen, auch für unsere Familien. Wir loben und preisen dich, dass wir das wissen dürfen. Amen. Wir beten gemeinsam mit den Worten, die uns unser Herr Jesus Christus selbst gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Du darfst Platz nehmen. Moment, nein, noch vorher noch der Segen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.